SWR 2 Forum. Heute zum Thema eine Klasse für sich. Warum sind Privatschulen so gefragt? Am Mikrofon ist Lukas Meyer-Blankenburg. Teuer, exklusiv und elitär. Privatschulen hatten in Deutschland lange den Ruf, Kaderschmieden privilegierter Oberschichtenkinder zu sein. Mittlerweile sind die privaten Einrichtungen selbstverständliche Alternativen in der deutschen Schullandschaft. Jedes 10. Kind geht auf eine Privatschule. Während staatliche Schulen aufgrund rückläufiger Schülerzahlen immer öfter dicht machen müssen, erleben private Schulhäuser einen regelrechten Boom. Privatschulen werben mit einem besonderen pädagogischen Konzept, mit moderner Ausstattung und einer intensiven Betreuung der Schülerinnen und Schüler. Immer mehr Eltern ist das offenbar ein paar hundert Euro Schulbeitrag im Monat wert. Wie gut ist der Unterricht an privaten Schulen wirklich? Wer kann sich das leisten und wie verändert der Boom der Privatschulen das öffentliche Bildungswesen insgesamt? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit Michael Büchler. Er ist Direktor am Pädagogium Baden-Baden und Landesvorsitzender des Verbands der Deutschen Privatschulverbände in Baden-Württemberg. Mit Professor Marcel Helbig. Er arbeitet am Lehrstuhl für Bildung und soziale Ungleichheit der Universität Erfurt. Und mit der Erziehungswissenschaftlerin Margret Kraul, Professorin an der Universität Göttingen. Frau Kraul, Sie beobachten die Entwicklung privater Schulen in Deutschland in einem aktuellen Forschungsprojekt genauer. Erleben wir gerade die Privatisierung der deutschen Schullandschaft?
Nein, so weit würde ich nicht gehen. Das ist keine Privatisierung der deutschen Schullandschaft. Es sind ungefähr 10% der Schulen private Schulen. Und die sind natürlich aus unterschiedlichen Motiven heraus gegründet worden. Ich denke, man muss bei den privaten Schulen sehr, sehr genau unterscheiden, von welchen privaten Schulen man überhaupt spricht. Ich habe in einer Regionalstudie versucht, diese privaten Schulen doch irgendwie zu klassifizieren. Und zwar vom Schultyp her, aber auch vom pädagogischen Programm her. Und da ergeben sich schon sehr große Unterschiede. Da haben wir auf der einen Seite leistungsorientierte Gymnasien, die ganz häufig konfessionellen Ursprungs sind. Wir haben dann aber auch Gesamtschulen, die einen sehr starken Förderungscharakter aufweisen und häufig auch konfessioneller Art sind. Und wir haben reformpädagogische Schulen wie Montessori und Waldorf und haben jetzt als neue Entwicklung die internationalen Schulen. Aber ich denke, von einer Privatisierung kann man nicht sprechen. Wir haben in den Jahren von Anfang der 90er bis 2013, 2014 wirklich einen steilen Anstieg gehabt. Aber der wird jetzt auch etwas geringer.
Also die Rede vom Boom für Sie nicht ganz gerechtfertigt. Herr Büchler, vor etwas mehr als 10 Jahren haben Sie öffentlich das Jahrzehnt der Privatschulen angekündigt. Sehen Sie sich in Ihrer Prognose heute bestätigt?
Ja, ein Stück weit schon, aber es ging ja damals darum, dass Privatschulen im Bereich der Schulentwicklung und Qualität als Vorreiter auch anerkannt werden und wahrgenommen werden. Das war so. Das hing auch mit den PISA-Ergebnissen ein Stück weit zusammen. Dann kam natürlich auch bedingt durch den Mauerfall die ganzen Gründungen in Ostdeutschland dazu. Das hat ja immer auch ein bisschen gebraucht. Sowas ist ja verzögert. Wenn eine Schule mit einer Klasse anfängt und sich langsam aufbaut, dann stellt man natürlich fest, dass 8 oder 9 Jahre nach Mauerbau dann auf einmal viel mehr da sind. Insgesamt ist der Zuwachs ja moderat, aber natürlich so, dass man sich darüber freuen kann. Wir freuen uns natürlich darüber, weil wir auch wahrgenommen werden als Größe und eben auch in die Diskussion kommen. Hat ja auch durchaus positive Aspekte, dass es diskutiert wird und dass wir unsere verschiedenen, vielfältigen Unterrichtsprogramme dann auf diese Art und Weise auch darstellen können und als Beitrag in die Gesamtbildung, in die gesamtgesellschaftliche Situation mit einbringen können.
Auf diese Vielfalt werden wir sicherlich zu sprechen kommen und auch speziell auf die Entwicklung in den ostdeutschen Bundesländern. Jetzt möchte ich noch Herrn Helbig begrüßen. Herr Helbig, wo es Gewinner gibt, da muss es vermutlich auch Verlierer geben. Zeugt der Aufstieg der Privatschulen Ihrer Ansicht nach von einem schleichenden Untergang des öffentlichen Bildungswesens?
Naja, so schlimm ist es auch nicht. Also ich glaube, auch ich muss erstmal feststellen, dass wir da sehr große Unterschiede im System halt selber haben. Und das nicht nur auf Ebene der Schulen, wie eben von Frau Kraul schon angemerkt, sondern auch regional extreme Unterschiede. Wir haben Regionen, und das ist auch vor allem der ländliche Raum, wo es kaum private Schulen gibt, weil sich auch der Betrieb da Und das ist eben bei Privaten eben das Vordergründige auch irgendwie lohnen muss, die ganze Geschichte. Da finden wir auch relativ wenige. Und auf der anderen Seite haben wir mittlerweile Städte, wo das jegliches Maß abhanden gekommen ist. Ein Beispiel Schwerin, 40% aller Grundschulen sind mittlerweile in privater Hand. Dass das in so einem Raum natürlich dann auch einen Einfluss auf das Gesamtsystem hat, zumal dann ja auch, und das sind ja leider auch die Ergebnisse der letzten 10 Jahre, dass es zu einer extremen Spaltung in der sozialen Verteilung gekommen ist. Also dass wir in den Privatschulen eher die höheren Schichten haben, und das geht nicht mal nur ums Geld, sondern es ist vor allem die höheren Bildungsschichten, die sich dort wiederfinden. Und wir haben an den Privatschulen kaum arme Menschen, also SGB-II-Empfänger, Kinder sind ganz selten auf privaten Schulen zu finden. Und das ist im Endeffekt diese beiden Dimensionen, regional sehr unterschiedlich und dann eben auch sozial sehr unterschiedlich, die eine große Herausforderung darstellen.
Vielleicht ist das eine ganz gute Brücke, um mal genauer auf Ihre Schule zu schauen, Herr Büchler. Sie leiten das Pädagogium in Baden-Baden. Wie setzt sich da die Schülerschaft zusammen?
Also es gibt im Bereich Kindertagesstätte, Grundschule, Realschule, Gymnasium und 2 berufliche Gymnasien. Das ist sozusagen unser Bildungsportfolio. Und die Schülerschaft setzt sich eben aus Schülern aus Baden-Baden und Umgebung zusammen. Und es geht durch alle Gesellschaftsschichten. Wir haben durch Vollstipendien auch Kinder aus sozial schwachen Schichten, wie eben auch andere. Wir sind ja auch in Baden-Baden, das ist ja eine kleine Stadt mit 55.000 Einwohnern, knapp 5 Gymnasien, 2 sind in freier Trägerschaft, 3 staatliche. Und wir haben da einen sehr guten Verbund und sprechen auch über unsere Schüler. Und alle Schulen sind über 100 Jahre schon alt und ihrem Standort treu und haben bestimmte Schülerklientel, die schon, also Eltern sind schon gekommen. Ich erlebe jetzt, dass vielfältig auch die Kinder von Schülern kommen, die bei mir mal Abitur gemacht haben. Also das wiederholt sich und insofern haben wir eine ganz ordentliche Durchmischung.
Klingt fast schon nach Familienunternehmen, aber
das ist auch eine Familienunternehmen.
Vielleicht kann ich ganz kurz, es gibt ja, ich habe es in der Anmoderation auch erwähnt, dieses Klischee von der privilegierten Oberschicht, die da ihre Zöglinge auf die Privatschule schickt. Die spielen in der Freizeit Golf und kriegen sozusagen den Schulabschluss gekauft.
Ja, das ist natürlich ein schönes Klischee. Wir leben jetzt hier in Baden-Württemberg und hatten seit immer schon ein Zentralabitur, mit dem man zurechtgekommen ist. Alle Schüler schreiben zum gleichen Zeitpunkt die gleichen Aufgaben in Baden-Württemberg. Wir haben eine mündliche Abiturprüfung mit einer Kommission aus einer anderen Schule. Wir gehen in ein anderes Gymnasium und so läuft es im Realschulbereich gleichermaßen. Insofern sind die Dinge vergleichbar. Wenn Sie dann noch den Korrekturaufwand, den sich Baden-Württemberg mit einer Erst-, Zweit- und Drittkorrektur alles anonym leistet, anschauen, dann kann man nicht einfach Golf spielen gehen, ohne zu arbeiten und dann einfach das Abitur bekommen.
Herr Helbig, was ist Ihr Eindruck, dieses Klischee, wie sehr entspricht das Wahrheit und Realität?
Ich meine, das Klischee kommt von ganz besonderen Schulen, wie zum Beispiel Salem, ne? Und die auch so eine Außenwirkung erzielen, auch irgendwo um Werbung zu treiben. Eigentlich darf es Schulen in Deutschland gar nicht geben, die so diese Elite ausstrahlen, weil eigentlich haben die Grundgesetzväter haben irgendwann mal gesagt, dass der Besuch von privaten Schulen allen Kindern offenstehen muss. Und von daher ist eigentlich dieses Bild schon ziemlich komisch, ne? Dass man überhaupt dieses, und das habe ich auch in den Diskussionen darüber sehr oft mitbekommen, wo ist denn jetzt eigentlich das Besondere dran, dass unsere Privatschulen jetzt eher die höheren Schichten beheimaten. Also es ist zwar eine Beobachtung da, dass wir das haben, auf der anderen Seite darf es eigentlich gar nicht in diesem Ausmaß geben, wie es es aber eben teilweise gibt.
Zumal der Staat die Privatschulen ja finanziell ganz schön fördert. Wenn ich es richtig gelesen habe, im Bundesschnitt 70-90% der Lehrergehälter und der Schülerkosten werden vom Staat gedeckt. Frau Kraul, inwieweit kann man denn da noch berechtigt von freien oder privaten Schulen sprechen?
Ich denke, das kann man durchaus noch, denn die privaten Schulen haben natürlich ihr eigenes Konzept. Das Konzept muss natürlich auch wiederum vertretbar sein. Also es muss mit der Verfassung und dem Grundgesetz übereinstimmen. Das ist also erstmal klar. Und wenn diese privaten Schulen anerkannt werden wollen als Ersatzschulen, dann muss es auch irgendwie übereinstimmen mit den staatlichen Richtlinien. Trotzdem haben sie immer noch die Chance, da besondere Akzente zu setzen. Und das tun sie natürlich auch. Das tun zum einen die konfessionellen und das tun zum anderen natürlich auch die reformpädagogischen. Bei den internationalen ist das so eine Sache, die sind zum Teil auch nicht als Ersatzschulen anerkannt. Das ist im Moment gerade eine Geschichte, die sich etwas ändert, aber ursprünglich sind die als Ergänzungsschulen konzipiert. Das heißt, die kriegen auch, wenn sie Ergänzungsschulen sind, keine Zuschüsse. Um Zuschüsse zu kriegen, muss man eben tatsächlich auch als staatliche Ersatzschule anerkannt sein. Und dann, wie gesagt, sind eigentlich immer noch die Möglichkeiten, ein besonderes Profil auf dieser Ebene zu haben.
Zur Begriffsklärung ganz kurz, könnten Sie nochmal Ergänzungs- und staatlich anerkannte Ersatzschule kurz erläutern für denjenigen, denen es nicht ganz klar ist?
Also die Ersatzschulen, das sind eigentlich die Privatschulen, über die wir eigentlich reden. Also da geht es darum, dass ich an diesen Schulen meine Schulpflicht ableisten kann und dass sie als Ersatz für öffentliche Schulen dienen. Und diese Ersatzschulen haben sich daran zu halten, dass sie für alle Kinder auch zugänglich sein sollen. Die Ergänzungsschulen, und da sind auch die internationalen lange Zeit oder sind immer noch in diesem Bereich, da ist eigentlich gar nicht angestrebt, dass da die Schulpflicht erfüllt werden kann. Die Ergänzungsschulen waren sehr stark im beruflichen Bereich. Man kann auch an diesen Ergänzungsschulen Nachmittagsangebote machen, die man vielleicht im normalen öffentlichen System nicht drin hat. Und jetzt ist aber Folgendes passiert, und das ist wirklich ein ganz große Herausforderungen eigentlich auch in dieser heutigen Diskussion, dass vielen Ergänzungsschulen, nämlich den internationalen, auf einmal zugestanden wurde, dass man da die Schulpflicht erfüllen kann, Punkt 1, und Punkt 2, dass die jetzt auch noch staatlich gefördert werden. Dadurch, dass sie aber außerhalb der normalen Ersatzschulen halt laufen, glauben die, oder jedenfalls sind ja auch die Gesetzgebung der Bundesländer, die genau das ja ausdrücken an der Stelle, glauben die, man müsste nicht mehr darauf achten, dass man inklusiv für alle Schüler ist. Also, dass man quasi nicht mehr dem Grundgesetz unterliegt, allen Schülern quasi gleichen Zugang zu gewähren. Und da gibt es x Beispiele. Also Baden-Württemberg ist da auch ein großes Beispiel, wo es dann wirklich auch absurde Pfade nimmt, dass nämlich die internationalen Schulen, die Ergänzungsschulen sind, übers Wirtschaftsministerium bezahlt werden, nicht über das Kultusministerium jedenfalls bis zuletzt. Also da werden auch ganz kreative Wege gegangen und die internationalen Schulen haben wirklich das große, große Problem. Man muss nur auf die Schulgeldordnung gehen, dass da keine Kinder aus der Mittelschicht oder der unteren Mittelschicht überhaupt diese Schule besuchen können, weil da werden exorbitante Schulgelder verlangt. Und die Frage ist, ob das noch rechtens ist, weil im Endeffekt diese Ergänzungsschulen, / internationalen Schulen ja auch die Aufgabe von Ersatzschulen mittlerweile wahrnehmen, da dort die Schulpflicht auch erfüllt werden kann.
Ja, da stimme ich völlig zu. Das ist im Moment so eine Grauzone. Da werden aus wirtschaftlichen Gründen die Ergänzungsschulen dann als Ersatzschulen anerkannt. Und die einzelnen Städte, bei denen es darauf ankommt und die gerne dieses internationale Publikum weiter haben wollen oder diese internationalen Angestellten auch brauchen in ihrer Wirtschaft, die drängen selber darauf, dass dann diese Schulen auch wirklich anerkannt werden als Ersatzschulen. Das ist eine Grauzone, aber das ist eine relativ kleine Gruppe zum Glück. Jedenfalls jetzt ist das noch so.
Es ist aber so ein Einfallstor, wo man ganz klar signalisiert, vor allem die Geld haben, die können sich außerhalb des Systems bewegen. In Thüringen haben wir die Thüringer International School in Weimar, die eigentlich außerhalb des Grundgesetzes sich bewegt. In Baden-Württemberg gibt es eine ganze Reihe internationaler Schulen. Und ich habe mir eigentlich an der Stelle mal die Frage gestellt, wenn ein Staat der Meinung ist, dass er, um international wettbewerbsfähig zu sein, internationale Schulen gründen muss, warum macht er das nicht selber? Also in Berlin gibt es zum Beispiel eine öffentliche Schule, die quasi die ganzen Diplomatenkinder beheimatet, damit die nicht in deutscher Sprache lernen müssen. Das ist sowieso nochmal eine ganz andere Frage, warum wir quasi der Elite es erlauben, in Englisch quasi unterrichtet zu werden. Und den anderen Kindern, die zu uns kommen, ganz normalerweise sagen, hey, du bist in Deutschland, du musst ja auch quasi auf Deutsch unterrichtet werden.
Aber Sie müssen das ja auch von der Geschichte her sehen. Diese einzelnen Standorte sind ja bei starken Wirtschaftszentralpunkten entstanden. Da kamen eben Mitarbeiter, die kamen für ein, zwei Jahre, haben ihre Kinder mitgebracht. Und dieser Konzept der International School, der lässt sich ja dann auch in Hongkong, in New York und in Singapur dann weiter verfolgen. Das heißt, der Gedanke davon war ja eine einheitliche Sprache. Die Arbeitssprache ist Englisch. Mit der kann man dann überall auch woanders einen Job annehmen, seine Kinder mitnehmen und muss sie nicht zurücklassen. Und das hat sich dann auch entsprechend entwickelt. Und jetzt sind zunehmend natürlich auch deutsche Eltern dann auf die International School gedrungen. Und deswegen haben sich jetzt momentan diese Entwicklungen ergeben. Wir haben ja genauso auch in Europa, es gibt europäische Schulen. Also in Karlsruhe gibt es eine europäische Schule. Arbeitssprache, Unterrichtssprache ist Englisch. Darüber müsste man dann genauso diskutieren. Aber warum wollen wir denn diese Vielfalt nicht zulassen in Deutschland?
Das andere ist
der Zugang und diese grundgesetzliche Absicherung. Genau. Darüber muss man nachdenken, wie man das hinbekommt. Aber das sind jetzt ja auch einige Einzelfälle, über die sich dann die Schulaufsicht Gedanken machen kann. Aber wenn jetzt so insgesamt, dann heißt Privatschulen, sind sozusagen Quell des Übels, dann kann man das einfach nicht nachvollziehen, warum man dann diese Vielfalt einfach nicht haben möchte und unterschiedliche Angebote und Eltern letztlich auch, das ist ja auch ein wichtiges Grundrecht, ihre Wahlfreiheit Freiheit, die freie Schulwahl dann überlassen kann und möchte.
Ich glaube, in letzter Zeit war ich auch bei der Diskussion mit Privatschulvertretern eigentlich genau an der Stelle meistens einer Meinung. Das ist nämlich genau der Eindruck, der von den Internationalen vermittelt wird, dass man für 1.000 Euro Schulgeld da überhaupt beschult werden kann, dass der auch dem restlichen Privatschulsystem nicht gut tut. Weil da wird genau dieser Eindruck des Elitären einfach ganz stark vermittelt.
Dann lassen Sie uns auf den größeren Teil schauen, auf die staatlich anerkannten Ersatzschulen, wie es auch das Pädagogium in Baden-Baden ist, Herr Büchler. Sie hatten es schon erwähnt, Baden-Baden ist keine große Stadt, also öffentliche Schulen und eben Ihre private Schule sind eigentlich gleich gut zu erreichen für die Eltern, für die Kinder. Warum entscheiden sich die Leute in Baden-Baden dann für das Pädagogium und gegen eine öffentliche Schule?
Also da gibt es unterschiedliche Gründe. Grundsätzlich waren wir seit vielen Jahrzehnten schon als Ganztagsschule mit einem sehr umfassenden Ganztagsangebot und einer intensiven Betreuung und Schülercoaching unterwegs. Das entwickelt sich jetzt an anderen Schulen auch. Parallel, dann geht es sicherlich dann auch um Schulklima, es geht um verschiedene Angebote, Arbeitsgemeinschaften, Angebote im Bereich ganzheitlicher Bildung, über den Tellerrand rausschauen, Exkursionskonzepte, solche Dinge sind wichtig. Aber die anderen Schulen, es gibt ja auch noch eine Schule in freier Trägerschaft, also in katholischer Trägerschaft in Baden-Baden, die haben auch verschiedene tolle Angebote. Also die Klosterschule hat beispielsweise ein musisches Angebot. Da gehen Schüler hin, die diesen Musikzug entsprechend intensiver belegen wollen. Das humanistische Gymnasium fängt mit Englisch und Latein an. Da gehen eben dann die Kinder hin, die dieses Profil wählen wollen. Und da entscheiden sich Eltern dann halt ganz bewusst für die Schullaufbahn.
Und würden Sie sagen, unterm Strich, dass Privatschulen grundsätzlich mehr oder bessere Angebote machen als öffentliche?
Sie machen andere Angebote und unter Umständen dann etwas vielfältigere Angebote, aber durchaus nicht immer besser. Also es passt dann für das einzelne Kind vielleicht. Da müssen Eltern auch schon entscheiden. Passt dieses Profil zu meinem Kind? Fühlt es sich dort wohl? Und wenn das der Fall ist, dann ist das Angebot sicherlich richtig.
Also ich glaube nicht, dass die Privatschulen immer ein besseres Angebot machen. Ich glaube auch nicht, dass sie ein größeres oder weiter gefächertes Angebot machen. Aber es ist ein spezielles Angebot, was sie machen. Und wenn das auf die Kinder zutrifft, dann ist das natürlich sehr gut. Und auch, wenn es auf die Elternhäuser zutrifft. Also wir haben da Untersuchungen gemacht und festgestellt, dass der Habitus, den die Schule als Gesamt verkörpert oder die Schulkultur, dass das auch sehr stark übereinstimmt mit dem Habitus des Elternhauses. Und ich glaube, das ist auch mit eine Wahl. Das ist natürlich schon ein Stück weit eine Wahl, die auch soziale Selektion beinhaltet. Gleichzeitig kommt aber immer hinzu, dass die Eltern einen ganz bestimmten pädagogischen Anspruch haben. Und diese beiden Faktoren, also eine soziale Selektion, die man nicht ausschließen sollte, die besteht, aber eben auch diesen pädagogischen Anspruch deutlich zu machen und diesen pädagogischen Anspruch auch realisiert zu sehen. Das sind meines Erachtens die Faktoren, die dann die Wahl der privaten Schulen ausmachen.
Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der angesprochen wurde, nämlich der schöne Begriff des Habitus. Es geht nämlich aus meiner Perspektive auch gar nicht um die Frage, wie hoch ist das Schulgeld oder nicht. Natürlich, wenn ich bestimmte Schulgeldexzesse habe und zum Beispiel Kindern aus Hartz-IV-Haushalten nicht das Schulgeld vollständig erlasse, dann hindert das natürlich im Zugang zu der jeweiligen Schule. Aber insgesamt ist, glaube ich, der größere Faktor, der heute zu auch der sozialen Spaltung führt, der ist eher das, dass ich mit den Angeboten und was, wenn private Schulen eins gut können, dann ist es eine gute Werbung machen quasi für ihre Angebote und vor allem im Vergleich zu den öffentlichen Schulen, das ist ja auch irgendwie so ein Märchen noch vor PISA-Zeiten, dass sich da nichts verändert hätte. Also wenn man in die Tage der offenen Tür einiger öffentlicher anschaut, dann ist da eine ganz normale Montessori-Konzepte, Anleihen teilweise aus Waldorf-Konzepten einfach auch da. Also das ist nicht so, dass das irgendwie noch die graue Vorzeit wäre, nur dass im Privaten natürlich eine ganz andere Werbung für die eigenen pädagogischen Inhalte gemacht wird. Aber das Problem, was ich heute eher sehe, ist, dass bestimmte Gruppen einfach damit angesprochen werden, mit dem, was pädagogisch dann gemacht werden soll oder was auch gemacht wird, spreche eine bestimmte Klientel an. Und da geht eigentlich das ganze Problem los. Wenn wir private Schulen haben, die vor allem die Eltern aus höheren Schicht, und da geht es auch gar nicht um Einkommen, sondern vor allem um Bildung der Eltern, eher anspricht, dann wird am Ende es herauskommen, wenn sich gar keiner aus den unteren Schichten meldet in diesen privaten Schulen, dass wir natürlich diese Verteilung sehen, die wir dann heute auch leider sehen. Und da brauchen wir auch irgendwie eine Antwort dafür. Weil wenn ich die Eltern aus unteren Schichten nicht anspreche, dann ist das zwar kein expliziter Verstoß gegen das Grundgesetz, aber es läuft eigentlich dem zuwider, wie unser Privatschulsystem auch aufgebaut sein soll. Für alle zugänglich, Und ich würde sogar sagen, dass sie in ähnlichen Teilen, wie die Gesellschaft auch aufgebaut ist, dort vorkommen sollten.
Machen Sie sich als Privatschulen und auch als Landesvorsitzender des Privatschulverbandes in Baden-Württemberg gezielt Gedanken, wie Sie auch Unterschichten besser ansprechen können?
Wir machen uns auch Gedanken, und das ist auch schon bevor das Privatschulgesetz in Baden-Württemberg reformiert worden ist, war es uns immer wichtig, einen Stipendienfonds zu haben, aus dem wir dann auch allgemeine Zugänglichkeit organisiert haben. Aber insofern hat Herr Helby schon recht. Viele Eltern machen sich eben über die Schullaufbahn ihrer Kinder keine, genau so viele sind es nicht, aber einige machen sich keine Gedanken. Und dann landen die eben an der nächsten Schule, wo sie die Schulpflicht erfüllen können, und unter Umständen nehmen sie die Angebote gar nicht wahr. Das aber jetzt der Privatschullandschaft anzunehmen, zu lasten, diesen 10% oder 9% der Schüler, 11% der Bildungseinrichtungen anzulasten, halte ich natürlich irgendwie für einen Denkfehler an der Sache. Da gehört doch eigentlich dann ein richtiges, vernünftiges Beratungsangebot an die Stelle, um zu sagen, okay, hier haben wir ein Problem in einem Hartz-IV-Bereich, da brauchen wir eine ganztägige Betreuung, da brauchen wir intensive Förderung, und da sprechen wir jetzt mal diese Einrichtung an. Und das meine ich, das gehört an eine andere Stelle und nicht an der Privatschullandschaft abgeladen.
Ja, wir haben aber momentan das Problem, dass wir ein absolut strukturelles Problem auch haben. Wir haben die Privatschulen insgesamt in Deutschland, finden sich durchschnittlich in den größeren Städten. Wir haben die meisten privaten Schulen in den Städten mit vielen Akademikern, weil sie genau diese Klientel eigentlich auch bedienen wollen, die das quasi das Interesse hat. Und das ist über die letzten Jahre hat sich das verstärkt dahin entwickelt, dass man als Privatschulsystem dann sagt, oh, wir haben da keine Anleihen daran, wie sich das Ganze entwickelt hat. Man hat ja genau die Privatschulen vor allem in diesen Punkten auch eröffnet, wo man eine bestimmte Klientel natürlich auch ansprechen will, weil man hat eben im ländlichen Raum oder eben auch, und das ist ja auch das nächstschlimmere, das Privatschulsystem sich vor allem da wiederfindet, wo höhere Schichten sind, und durch die Spaltung, die wir in den Städten haben, also wir haben zum Beispiel Rostock, ein sehr weit ausgebautes Privatschulsystem im Süden, wo man kaum noch öffentliche Schulen findet, und da wohnt quasi kaum ein Transferleistungsbezieher, und im Norden, wo die ganzen Plattenbauten sind, gibt es keine einzige Privatschule, und da finden sich dann quasi eher die Ärmeren wieder, und so hat man in dieser Stadt allein schon angelegt eine Trennung in öffentliches und privates Schulsystem. Das kann man natürlich den Privatschulen nicht quasi als Fehler vorwerfen. Es ist eher die Schulnetzplanung, die an dieser Stelle ein Stück weit versagt hat.
Und ist das, Frau Kraul, möglicherweise nicht auch umgekehrt ein Faktor für Eltern, dass sie sozusagen garantiert bekommen, wenn sie viel zahlen für ihr Kind auf einer Schule, dass da bestimmte Gruppen eben nicht vertreten sind auf der Schule?
Ja, natürlich. Also wenn Sie ein Kind in eine konfessionelle Schule schicken, dann können Sie ziemlich sicher sein, also auch in eine konfessionelle Grundschule, dann können Sie ziemlich sicher sein, dass Sie dort keine Migrantenkinder haben oder nur sehr wenig Kinder mit Migrationshintergrund. Und wenn, dann mit einem konfessionellen Migrationshintergrund, zum Beispiel aus Polen in der katholischen Grundschule. Und ich weiß von Eltern, die ganz deutlich sagen, wir wohnen in einem sozialen Brennpunkt und wenn ich da mein Kind hingeschickt hätte, wäre es untergegangen. Das heißt, ich schicke es jetzt bewusst zu einer konfessionellen Grundschule. Das ist leider so, das ist Fakt, das geschieht. Aber es gibt auch andere Entwicklungen. Zum Beispiel weiß ich von Berlin, von Hauptschulen, die in privater Trägerschaft sind und in denen immerhin 50% der Kinder Lehrmittelbefreiung haben. Das heißt also schon, dass sie aus den ärmeren Schichten stammen. Und diese Hauptschulen funktionieren gut. Und ich weiß auch von privaten Hauptschulen, wo mehr Kinder den Hauptschulabschluss kriegen als in den vergleichbaren öffentlichen Hauptschulen. Also es gibt auch, Gott sei Dank, eine Gegensteuerung an dieser Stelle.
Ja, aber da haben wir das nächste strukturelle Defizit. Ich meine, wenn wir uns angucken, welche Schulformen sind denn vor allem in privater Hand, da kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir fast, also der überwiegende Teil ist in den Gymnasien, die einen viel höheren Prozentsatz in privater Trägerschaft haben, als die Hauptschulen oder ehemaligen Hauptschulen.
Aber das ist ja auch historisch.
Das mag ja alles historisch sein, aber im Endeffekt ist
das
ist ja auch aber trotzdem die soziale Spaltung genau darin angelegt, halt, sodass wir in diesen unteren Schulformen dann auch quasi kaum die privaten Anbieter haben, wo sie aber vielleicht sogar notwendiger wäre, wenn man der Argumentation folgt, dass dort besser mit Angeboten auf die Problemlagen eingegangen werden kann.
Ich möchte ein bisschen widersprechen zu dem Thema Mecklenburg-Vorpommern. In Mecklenburg-Vorpommern war die Situation so, mit ganz ordentlichen Ausreisen Richtung Westen wurden staatliche Einrichtungen einfach geschlossen und dort haben sich dann teilweise auch Elterninitiativen gegründet, die gesagt haben, wir wollen eine wohnortnahe Schule haben und das ist eben dann als private Schule möglich gewesen und die sind jetzt auch erfolgreich. Und dann haben sich natürlich dann bestimmte Cluster ergeben. Jetzt ist das ganze System wieder ein bisschen anders und es baut sich Gott sei Dank auch wieder mehr Bevölkerung in Ostdeutschland auf. Von daher sind da Gründungen gewesen aus einer bestimmten Not heraus von Eltern. Ähnliches gibt es übrigens auch bei Schulschließungen in Baden-Württemberg. Also manche Schwarzwaldgemeinde hat schon beim VDP angefragt, ob man nicht bereit wäre, in ihrem Ort eine Schule zu betreiben. Sie würden Gebäude stellen und wie auch immer. Und dann auch da hat es Elterninitiativen gegeben, die dann gesagt haben, okay, wir machen das und wir betreiben das und haben da entsprechende Neugründungen vorgenommen. Also nicht alles ist in den Städten. Und jetzt zu den Gymnasium, das ist einfach dann auch historisch bedingt. Früher war die eben die Volksschule, an die durften die freien Schulen gar nicht dran. Das war in Weimar schon so. Im Grundgesetz ist die Grundschule mit einem besonderen Schutz versehen worden. Und das hat sich jetzt auch im Laufe dieser Schulentwicklung erst ein Stück weit aufgelockert.
Aber im Grundgesetz hat sich genau an der Stelle nichts verändert. Das ist das Einzige, was man gemacht hat. Das überwacht kein Mensch mehr, dass wir die Grundschulen alle privatisieren.
Und doch, es sind mehr pädagogische Konzepte entstanden, die dann auch entsprechend
diverse geprüft. Die Montessori gibt es schon ewig und Waldorf genauso. Also da ist überhaupt nichts Neues entstanden. So das Einzige, was neu entstanden ist, und da kommen wir noch ganz kurz, Entschuldigung, Frau Kraul, aber da ganz kurz zu Mecklenburg-Vorpommern halt.
Da wollte ich auch hin.
Das große Problem ist in Mecklenburg-Vorpommern, wir haben ein völliges Parallelsystem mittlerweile, was sich da entwickelt hat in den großen Städten, weil das liegt daran, dass 2005/2006 hat man eine große Schulreform gemacht. Die sollte eigentlich dazu führen, dass alle Kinder zwei Jahre länger gemeinsam auf eine Schule gehen. Das hätte aber bedeutet, das hatte auch wieder demografische Gründe, dass erst alle Kinder auf die zweite Schulform gemüsst hätten, auf die dortigen regionalen Schulen und dann nach zwei Jahren weiter aufs Gymnasium gehen können. Das haben vor allem der Klientel, nämlich die unbedingt aufs Gymnasium wollen, überhaupt nicht geschmeckt. Und die haben in den großen Städten, und deshalb ist der größte Grundschulanteil unter den Privaten in Greifswald, in Rostock und in Schwerin, haben Grundschulen im Privaten Hand gegründet, wo das Gymnasium gleich mit dran ist. Das widerspricht dem Grundgesetz wirklich komplett in seiner Aussage. Und wir haben da eigentlich eine sehr unschöne Entwicklung. Der zweite Punkt noch zu dem Gesagten, wir haben gerade erst eine große Studie im Osten gerade durchgeführt, wo die privaten Schulen sich angesiedelt haben und das ist eigentlich die absolute Ausnahme, dass man eine private Schule in den ländlichen Raum geht, um Standorte zu sichern.
Eine Klasse für sich, warum sind Privatschulen so gefragt? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit, wie eben zu hören war, Professor Marcel Helbig von der Universität Erfurt, mit Michael Büchler, Landesvorsitzender des Verbandes der Deutschen Privatschulverbände in Baden-Württemberg und Schuldirektor am Pädagogium in Baden-Baden und mit der Erziehungswissenschaftlerin Margret Kraul. Frau Kraul, für Deutschland ergab eine Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung 2017, dass es meistens nur geringfügige Unterschiede zwischen privat und öffentlich gibt, was die erreichten Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler angeht. Ist das im Prinzip herausgeworfenes Geld, wenn Eltern ihr Kind auf die Schule schicken, die private, um bessere Leistungen zu wollen?
Was die Leistung angeht, ist das eine Studie gewesen, die auch schon ältere Studien von Manfred Weiß bestätigt hat und von Preuschow und so. Das hätte mich auch gewundert, wenn da was anderes rausgekommen wäre. Ich glaube auch nicht, dass die Eltern ihre Kinder auf private Schulen schicken, damit dort bessere Leistungen erzielt werden, sondern ich glaube tatsächlich, dass sie sie hinschicken, weil das eben ein ganz bestimmter Habitus ist, weil sie der Ansicht sind, dass da bestimmte Werte vermittelt werden, die mehr zu den Werten in ihren Familien passen. Und von daher ist das, glaube ich, weniger die Leistung. Es sei denn, es ist ein ganz leistungsorientiertes Gymnasium, aber die gibt es genauso gut auch im öffentlichen Bereich, solche leistungsorientierten Gymnasien.
Das heißt, in der Hinsicht haben Privatschulen eigentlich eher nur ein besseres Image?
Ich glaube, ja.
Sie kennen ja alle die PISA-Ergebnisse und Sie wissen, dass Professor Weiß vom DIPF damals so lange gerechnet hat, bis die PISA-Ergebnisse nicht mehr so ganz waren, wie sie ursprünglich mal rausgekommen sind. Ich erinnere mich noch, dass ich mal mit ihm diskutiert habe, mit seinem sozioökonomischen Faktor, den er so lange angelegt hat, bis dann tatsächlich auch die freien Schulen nicht mehr besser waren als die staatlichen, außer in Realschulen. Da waren es dann die Mädchen, die doch noch besser waren. Und dann hat man lange hin und her diskutiert. Und eins ist dabei immer unter den Tisch gefallen, nämlich das Thema Schulklima, was auch mit untersucht worden ist. Und das war bei allen sozioökonomischen Faktoruntersuchungen also eindeutig viel besser bei den freien Schulen. Und ich muss jetzt auch mal in der Diskussion sagen, ich erinnere mich, dass in den 70er, 80er Jahren, teilweise 90er Jahren, die Privatschulen sozusagen dargestellt worden sind als die Schulen für die dummen Kinder reicher Eltern. Das hat sich dann nach dem PISA-Ergebnis dann ein Stück weit gewandelt. Jetzt sollen es dann die sein, die für die Spaltung der Gesellschaft verantwortlich sind und nur die bildungsnahen Schichten ansprechen. 90% aller Bevölkerung gehen aber da nicht hin. Die Unterschiede sind nicht so riesig und keines von beiden hat je gestimmt. Und es wird aber trotzdem immer noch bedient. Und das ist irgendwie ein bisschen ärgerlich in der Diskussion. Wir müssen doch auch mal an die Ursachen gehen. Die Ursachen ist letztlich dann auch eine Finanzierungsfrage. Über die müssten wir vielleicht auch noch mal reden. Bei der Geschichte neben all den Angeboten, die man dann haben können und die Verantwortung des Staates, also die Infrastrukturverantwortung des Staates, der ja die Schulaufsicht für alles hat und insofern für staatliche, kommunale und freie Schulen auch zuständig ist. Das wäre ja auch mal ein Gesichtspunkt, den wir vielleicht einbringen können.
Herr Helbig, ganz offensichtlich hat sich ja tatsächlich der Ruf der Privatschulen gewandelt. Wenn Politiker ihre Kinder auf die Privatschulen schicken, zuletzt war das ganz groß in den Medien der Fall, als es die damalige Familienministerin Manuela Schwesig von der SPD eingestehen musste, ihr Kind auf eine Privatschule zu schicken, dann ist der Aufschrei groß. Umgekehrt, wenn man Eltern fragt, da gibt es verschiedene Umfrageergebnisse, dann sagt oft eine deutliche Mehrzahl, wenn ich könnte, würde ich mein Kind auf eine Privatschule schicken.
Na, das ist ja im Endeffekt so das Bild, was auch ein Stück weit vermittelt wird. Also aus einem Punkt muss ich Herrn Büchler noch komplett widersprechen. Das ist ja kein Narrativ irgendwie, dass wir private Schulen ganz anders zusammengesetzt haben als öffentliche Schulen. Hat gerade erst kurz vor Ende letzten Jahres eine Studie vom DEW gezeigt, dass auch die Spaltung extrem aufgegangen ist. Um es mal ganz konkret zu machen. Ostdeutschland, 25% aller Akademikerkinder, also wo ein Elternteil einen akademischen Abschluss hat, gehen auf private Schulen in Ostdeutschland. Bei denen, wo kein beruflicher Abschluss ist, sind es nur 4%. Das kann man nicht wegdiskutieren. Das ist einfach da und das ist nicht die einzige Studie in diesem Bereich. Das ist einfach, das reiht sich in den letzten Jahren in eine ganze Reihe von Studien, die da vorliegen. Also auch die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung bei Weiß angefangen, den sie gerade kritisiert haben. Aber am Ende zeigt er ja auch, dass da nicht viel höhere Kompetenzen oder gar keine höhere Kompetenzen
Die
da
Studie basiert aber auf den Untersuchungen von Weiß.
Nein, das sind ja auch neuere.
Aber diese sozioökonomischen Panels wurden immer weiter angewandt. Und zu Ostdeutschland müssen Sie doch einfach auch sehen, dass in DDR-Zeiten 10% der Bevölkerung studieren durfte, nicht mehr. Das hat sich geändert. Und dass wir da jetzt auch einen großen Zuwachs haben an Akademikern und entsprechend auch Zuwachs von Kindern.
Aber warum ist der einseitig bei den Privatschulen? Ich meine, der ist ja einseitig bei den Privatschulen festzustellen. Da ist ja genau das gerade passiert. In den öffentlichen
Deswegen ist der Zuwachs so groß, weil wir jetzt mehr Akademiker erfreulicherweise haben.
Ich denke,
aber das andere Thema, was wir doch dabei beleuchten müssen, wer ist denn dafür verantwortlich?
Also ich würde noch gerne was zu dem Zuwachs in Ostdeutschland sagen. Der ist natürlich auch vor allen Dingen deshalb groß, weil wir davon 0% angefangen haben. Es gab ja gar keine Privatschulen in dem DDR-Regime. Und insofern ist da also jetzt ein Aufbau. Und es ist auch die Abwendung gewesen von der alten Schulform hin zu etwas Neuem. Und da sind die Privatschulen quasi so ein Stück weit auch Hoffnungsträger gewesen, dass da sich jetzt eine andere Pädagogik ergibt. Und ich denke, darauf kann man auch den Aufwuchs der privaten Schulen in Ostdeutschland zurückführen. Und ich würde auch noch mal zu den Grundschulen sagen, die ja auch einen ganz starken Aufwuchs haben. Es ist zum Teil auch tatsächlich dem zuzuschreiben, dass die öffentlichen Schulen zusammengelegt worden sind und insofern die Eltern eine Initiative starten, dass in ihrem Dorf dann entsprechend eine private Schule gebaut werden soll. Und das hat meines Erachtens ein Problem, auf das wir noch gar nicht eingegangen sind. Das heißt nämlich, dass die Schule in dem Nachbarort im Grunde auch nicht genügend Kinder hat und das wird sämtliche Schulentwicklung wird auf diese Art und Weise zunichte gemacht und da sehe ich da auch noch ein ganz großes Problem. Und wie gesagt, die Schulen in Ostdeutschland, diesen Aufwuchs, den würde ich etwas anders interpretieren.
Bis 2000 stimme ich da total zu, gar keine Frage, und das war auch der Punkt, wo man sagen konnte, ungefähr war im Osten wie im Westen, vor allem im Grundschulbereich, ungefähr ein Niveau, was die Prozentanteile angeht. Mhm. Aber seitdem ist das, und wie gesagt, lokal auch unterschiedlich.
Natürlich.
Es ist extrem nach oben gegangen und mittlerweile sind 3 von 5 ostdeutschen Bundesländern die, wo wir den höchsten Privatschulanteil im Grundschulsektor haben. Das heißt, es ist einem Einholen wurden ein Überholen und das Das ist, ein Ende ist nicht im Sicht.
Frau Kraul, man könnte ja vielleicht auch noch einwenden bei dem, was Sie gerade angeführt haben über diese kleinen Schulgründungen, die kleinen privaten Schulgründungen. Warum wird dann sowas staatlich überhaupt gefördert, anstelle zu sagen, der Staat nimmt dieses Geld und macht die bestehenden öffentlichen Schulen besser damit?
Ja, das ist eine gute Frage. Also da haben Sie völlig recht. Ich denke auch, der Staat hat die Verpflichtung, dass also überall Schulangebote sind. Und wenn der Staat diese Verpflichtung an private Schulen delegiert, dann finde ich, das ist ein Problem. Das kann nicht sein.
Herr Helbig, gibt es politische Mittel gegen elitäre Inselchen in der Schullandschaft?
Ja, es ist ganz, ganz schwierig, weil, wie schon angemerkt, es geht hier nicht nur ums Schulgeld. Es geht um Angebote, die bestimmte Gruppen halt eher ansprechen. In Berlin versucht man jetzt, und da geht man auch radikal neuen Weg mit dem Privatschulgesetz. Also Baden-Württemberg muss man ganz ehrlich sagen, das, was da im neuen Privatschulgesetz drin ist, das ist in die richtige Richtung gegangen. In Berlin geht man jetzt noch ein Stück weiter.
Können Sie da jeweils konkret
benennen, also in Baden-Württemberg, und das sieht man ja auch an der Schulgeldordnung von Herrn Büchlers Schule halt so, wurde durchschnittliches Schulgeld auf 160 Euro begrenzt. Das sieht man auch an dieser Schule wieder, dass man das versucht auch einzuhalten. Zusätzlich hat man in Baden-Württemberg gesagt, dass eigentlich jedem Elternpaar angeboten werden muss, dass sie auch nur in Anführungszeichen 5% des Haushaltseinkommens zahlen müssen, was auch Niedrigeinkommensbeziehern den Zugang ermöglicht. Das habe ich zwar auf der Seite von Herrn Büchler nicht gesehen, aber kann irgendwo anders stehen. Und dadurch hat man so ein kleines Stück, dass das Schulgeld sozial inklusiver geworden ist und dass man auch den Privatschulen ganz klar gesagt hat, das sind Grenzen, die wir setzen. Und diese Grenzen, die wir setzen im Hinblick auf Schulgeld, das haben wir in ganz, ganz wenigen Bundesländern bis jetzt überhaupt nicht gehabt. Und in Berlin war es sogar so schlimm, in Anführungszeichen, dass es regelkonform war, von Kindern von Hartz-IV-Empfängern 110 Euro zu nehmen als monatlichen Beitrag. Dass das natürlich nicht inklusiv ist, gar keine Frage. Hat zu einer großen Aufregung geführt in Berlin. Die Diskussion läuft auch momentan noch, aber man geht da viel weiter als alle Bundesländer bisher. Man gibt eine ziemlich starke Gebührenordnung vor, an der man sich orientieren soll. Die gründet sich auf der alten Kita-Gebührenordnung aus Berlin. Und was man da ganz neu macht, und das ist vielleicht eine Idee, wie es gehen könnte, dass man die Förderung der privaten Schulen daran bindet, inwieweit sie auch Kinder mit Lernmittelbefreiung, also aus Transferleistungshaushalten quasi aufnehmen. Das heißt, es lohnt sich zum ersten Mal für eine private Schule, ökonomisch auch, wenn man Kinder aus unteren Schichten nimmt.
Wäre das für Sie ein Modell, Herr Büchner?
Es gibt völlig unterschiedliche Modelle. Die Hauptfrage oder die Hauptangelegenheit ist ja, dass da einfach mehr Ressourcen ins System müssen. Wenn man diese Dinge entsprechend umsetzen muss, muss der Staat in seiner Infrastruktur Verantwortung dafür Sorge tragen, dass das umzusetzen ist. Im Kindergartenbereich hat man das. Da werden alle Träger gleich behandelt. In den Niederlanden haben wir das. Da werden alle Träger gleich behandelt, staatliche wie freie Träger. Das ist in anderen europäischen Ländern auch so. Nur bei uns ist man der Meinung, dass die freie Schule mit weniger auskommen soll und ein Schulgeld erheben darf oder muss. Das impliziert das ganze Jahr. Und das ist ja auch zulässig, sagen ja auch Verfassungsrechtler. Jawohl, Schulgeld ist zulässig. Wenn man das nicht haben möchte, muss man halt die Idee des Bildungsgutscheins aufgreifen oder muss halt eine andere Finanzierungskonzepte machen. Das trifft ja dann nachher auch die Lehrerversorgung und. Also viele Bereiche, die man da ansprechen könnte, die wichtig sind. Die hat ja auch Udo Di Fabio, der Verfassungsrechtler, in seinem Gutachten, was er Ende letzten Jahres veröffentlicht hat, dort mitgeteilt und, glaube ich, für die Bildungspolitiker, die Politik insgesamt, dann ganz ordentliche Aufgabe dargestellt. Und ich wehre mich dagegen, dass wir sagen, wir verlassen jetzt mal das Grundgesetz und lassen irgendwelche freien Grundschulen nicht mehr zu, weil der Staat es woanders machen soll. Das ist ein Bürgerrecht, das ist mit guten Gründen dort installiert worden nach den Erfahrungen im Dritten Reich. Also die Schule Pädagogium war geschlossen worden wegen Lehrkraftzersetzung meines Großvaters. Der wurde inhaftiert und man hat alles beschlagnahmt. Also sowas wünsche ich mir nicht, dass jetzt irgendwelche Kräfte eingreifen und sagen, diese Schule passen uns nicht und die schließen wir jetzt.
Ja, aber Herr Büchler, das muss ich doch mal schon sagen.
Sie haben gerade vorhin gesagt, naja, dann muss man das Geld wegnehmen und warum gibt man es denn eigentlich nicht den staatlichen Schulen, um das auszubessern?
Das war
Frau Kraul, die zu der Frage geantwortet, ja, warum eigentlich nicht? Und das impliziert für mich diese Antwort. Und das darf nicht wieder sein in Deutschland. Da müssen wir uns alle wehren und müssen sagen, okay, wenn wir sagen, wir wollen Freiheit, Vielfalt und ein breites Angebot für unsere Eltern, dann müssen wir uns über die Finanzierung Gedanken machen, wie das ordentlich organisiert werden kann, dass auch diese sozialen Aspekte ausreichend Berücksichtigung finden.
Ja, aber Herr Büchler, das möchte ich doch gerade noch mal richtigstellen. Ich habe das gesagt in Bezug auf die Entwicklung, die es in einigen ostdeutschen Bundesländern gibt, dass die Grundschulen geschlossen werden am Ort und Zum Teil sogar in den gleichen Gebäuden etabliert sich eine private Schule und die Grundschulen werden geschlossen, weil nicht genügend Kinder da sind. Die private Schule braucht nicht diese geringe Kinderzahl, sondern ist davon nicht abhängig. Das bedeutet aber, dass im Grunde der gesamte Schulentwicklungsplan für diese Region nicht mehr stimmt, denn das würde bedeuten, dass also auch der Nachbarort quasi die Grundschule, die jetzt aus zwei Dörfern sich zusammensetzen soll, nicht mehr führen kann, weil auch dann wieder zu wenig Kinder da sind. Und in dem Kontext habe ich gesagt, dass ich es für eine Aufgabe des Staates halte, überall die Schulversorgung sicherzustellen.
Ist es ja auch, sehe ich auch so ein. Ist ganz klar, dann gehören eigentlich auch die freien Schulen mit den Schulentwicklungsplänen regionale. Hier in Baden-Baden passiert das. Hier gibt es ein witziges Beispiel. Wir haben so ein kleines Bergdorf. Da ist eine kleine Grundschule. Die sollte jetzt an eine andere Grundschule angeschlossen werden, jeweils in staatlicher Trägerschaft, beziehungsweise in kommunaler Trägerschaft und staatlicher Leitung. Jetzt gab es ja entsprechende Elterninterventionen. Jetzt nimmt man davon Abstand, dies zu tun. Also es werden durchaus auch kleinere Grundschulen weitergeführt und nicht geschlossen. Damals war die Panik in gerade Mecklenburg-Vorpommern eben sehr groß und das war ja dann Wünsche von den Bewohnern dieses Ortes, dass sich dort was installiert. Und dann wurde das realisiert. Was ist schlecht dabei?
Spricht dieses Beispiel von Frau Kraul nicht auch dafür, Herr Helbig, wir kommen wieder auf meine Eingangsfrage an Sie zurück, dass sich in diesen Regionen dann doch ein vielleicht Niedergang oder Rückzug des öffentlichen Bildungswesens vollzieht?
Das ist ein totaler Fehlblick auf das Ganze. Also wie gesagt, wir haben das im Osten jetzt mal untersucht, wo haben sich die privaten Schulen halt angesiedelt und man muss wirklich schon ganz lange suchen, dass man mal sagen würde, da ist im ländlichen Raum eine private Schule hinzugekommen, die jetzt zu einer besseren Abdeckung im ländlichen Raum führen würde. Da gibt es weniger Ausnahmen. In Mecklenburg-Vorpommern sind das ein paar Gesamtschulen, die in der Küstenregion installiert wurden in privater Hand und ansonsten sehe ich da gar nichts. Und die Küstenregionen sind da eher ja auch da, wo wir noch ein Wachstum an Bevölkerung in den letzten Jahren gehabt haben. Weil wenn es sich für eine private Schule nicht lohnt, und das ist natürlich richtig, dass sie etwas weniger Geld bekommen, dann werden die auch nicht dahin gehen. Also von daher ist es ein völligster Fehlglaube, dass eine private Schule jetzt im ländlichen Raum im größeren Umfang, also dass es im Einzelfall vielleicht mal vorkommt, aber im größeren Umfang wird sie nicht zu einer besseren Schulabdeckung beitragen. Und Herrn Büchler muss ich an einer Stelle mal widersprechen, wo er gesagt hat, es gäbe keine Begrenzung für das private Schulsystem. Sie haben es ja vorhin ja selber gesagt, dass wir geschichtlich bedingt im Grundgesetz festgehaltene Begrenzung für die Volksschulen oder für die heutigen Grundschulen eigentlich festgeschrieben haben. Und das hatte ja auch den Grund, dass alle Kinder diese Schule, die für alle da war, eben auch im öffentlichen Schulsystem eher besuchen sollten. Das ist, was man daran sich gedacht hat. Und da haben wir momentan, und da sind auch die sozialen Unterschiede am allerstärksten, sind im Bereich der Grundschule. Und uns bricht gerade vor allem diese Institution, Grundschule im privaten und öffentlichen System, sehr, sehr stark auseinander. Zwischen den Gymnasien in öffentlicher und privater Hand, das zeigen auch der ein oder andere Studie, die sind gar nicht so groß. Also die öffentlichen Gymnasien haben einen ähnlich guten Ruf wie die privaten Gymnasien. Da sind wir wieder bei dem Punkt an den Grundschulen, dass man auch sich ein Stückchen weit distinktiv irgendwo loslösen will von bestimmten Gruppen, dass man eben nicht im Brennpunktbezirk nicht mehr mit den Kindern sein Kind zusammenbringen will, dass man eben über den Wahl einer katholischen oder evangelischen Schule oder in NRW gibt es ja auch diese sogenannten Bekenntnisgrundschulen, dass man es umgeht, mit muslimischen Kindern zusammen in einer Schule zu sein. Also das ist Lebenswirklichkeit halt so und die sehen wir auch in den Zahlen.
Und unterm Strich zum Ende der Sendung hin nochmal gefragt als kleine Schlussumfrage, vielleicht gleich mit Ihnen, Herr Büchler, zu Beginn. Spalten Privatschulen auf längere Sicht die Gesellschaft?
Ich glaube auf keinen Fall. Die Privatschulen bereichern die Gesellschaft. Sie geben Impulse. In München lebt ein Ökonom, Ludger Wössmann, der gesagt hat, überall da, wo Privatschulen sind, wird auch das öffentliche Bildungssystem insgesamt besser als wichtiger Impulsgeber und Wettbewerbsantreiber in diesem Bereich. Also ich sehe das überhaupt nicht. Elternrecht ist weiter gestärkt in dem Bereich. Insgesamt profitieren alle davon. Und wenn ich schon einen Schlusssatz sagen darf, möchte ich gerne Roman Herzog zitieren, unseren früheren Bundespräsident und auch Kultusminister von Baden-Württemberg, der mal in einer Bildungsrede gesagt hat, es ist falsch anzunehmen, das beste Bildungsangebot könne nur vom Staat kommen. Gerade in einem guten öffentlichen Bildungssystem brauchen private Initiativen Ermutigung. Und das gibt mir natürlich auch Mut, mit solchen Zitaten dann in die Zukunft zu schauen.
Frau Kraul, haben Sie auch ein Abschlusszitat?
Ich habe kein Abschlusszitat, sondern allenfalls ein Abschlussvotum. Also bei aller Kritik, die ich eben ja auch geäußert habe, weil ich ein paar Gefahren sehe, ich würde auch nicht sagen, dass die privaten Schulen die Gesellschaft spalten. Wenn die Gesellschaft gespalten ist, dann liegt es an anderen Komponenten und an anderen Faktoren, aber sicherlich nicht an den privaten Schulen.
Also dem Satz würde ich nochmal zustimmen von Frau Graul. Also dass ich auch die Privatschulen eher als ein Symptom der derzeitigen sozialen Ungleichheit, die immer stärker um sich greift, ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, und dann kommt ein Zitat von mir selber.
Oh, das ist natürlich nochmal eine Steigerung jetzt zum Schluss.
Nein, es ist einfach, was wir uns überlegen müssen, dass das Beste, und das ist ja das, was die meisten Eltern wollen, das Beste für das eigene Kind muss nicht das Beste für die Gesellschaft sein.
Eine Klasse für sich, warum sind Privatschulen so gefragt? Darüber diskutierten wir in diesem SWR2-Forum. Ich bedanke mich für die rege Diskussion bei meinen Gästen, bei Michael Büchler, Direktor am Pädagogium Baden-Baden und Landesvorsitzender des Verbands der Deutschen Privatschulverbände in Baden-Württemberg, bei Professor Marcel Helbig vom Lehrstuhl für Bildung und soziale Ungleichheit an der Universität Erfurt und bei der Erziehungswissenschaftlerin Margret Kraul, Professorin an der Universität in Göttingen. Am Mikrofon war Lukas Meyer-Blankenburg.